Wir müssen uns das so vorstellen, Haie leben seit 450 Millionen Jahren auf unserer Welt. Sie sind älter als die Dinosaurier, älter als der Quastenflosser. Es ist ein, wirklich neben den Quallen eine der ältesten Spezies, die wir haben und die überall an der Spitze und der Mitte des Ökosystems dafür sorgen, dass das Ökosystem gesund bleibt. Sprich, es ist die Gesundheitspolizei des Ozeans und sie fressen in erster Linie kranke, verletzte und alte Tiere. Und nimmt man Haie an der Spitze des Ökosystems weg, dann bricht das Ökosystem innerhalb von kürzester Zeit in sich zusammen.
In dieser Folge Kultur im Ohr geht es um das Projekt Illas Motion. Friederike Krämer-Obrock leitet den Verein Illas Motion und sie setzt sich mit ihrem Team für den Meeresschutz und insbesondere für den Schutz von Haien ein. Warum das so ist und was das für unser Leben und unsere Umwelt bedeutet, erzählt sie mir in dieser Folge von Kultur im Ohr. Schön, dass du da bist, Friederike.
Ja, danke dir.
Wir haben uns ja bei einer Fotoausstellung zu dem Thema Ozeane in Langenfeld getroffen. Ich bin ja Kulturjournalistin und ich war so begeistert von diesem Thema, dass man auch in eine Kultur, in eine Ausstellung bringen kann oder auch sogar muss, um Menschen zu erreichen. Bitte erzähle mir doch, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Warum engagierst du dich so sehr für A, Ozeane und B, Haie?
Also ich war schon als Kind immer irgendwie mehr verrückt und das hat sich im Erwachsenenalter dann mit dem Tauchschein weiterergeben. Und wenn man dann ja weltweit mit verschiedenen Tauchdestinationen unterwegs ist, dann kommt man unweigerlich auch irgendwann mal nach Cocos Island in Costa Rica, dem Berg der Haie. Und diese Tiere haben mich direkt von Anfang an total fasziniert. Man sieht allerdings leider Gottes dann auch die Kehrseite der Medaille, nämlich das, was die Ranger aus dem Meer ziehen an illegaler Fischerei. Und das ist leider Gottes sehr, sehr tragisch. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie es aussieht, ob man was tun kann, wie es um den Haischutz bestellt ist. Und wir müssen uns einfach vorstellen, der Hai ist die Schlüsselspezies im Ozean, was das Ökosystem anbetrifft, oder eine der wichtigsten Schlüsselspezies. Und das ist etwas, was...
Eine Schlüsselspezies, was bedeutet das genau?
Schlüsselspezies sind Tiere, die für das Ökosystem besonders wichtig sind. Wir müssen uns das so vorstellen, Haie leben seit 450 Millionen Jahren auf unserer Welt. Sie sind älter als die Dinosaurier, älter als der Quastenflosser. Es ist ein, wirklich neben den Quallen eine der ältesten Spezies, die wir haben. Und Haie haben im Laufe dieser Evolution von 450 Millionen Jahren eigentlich alle Bereiche im Ozean besetzt, von 0 bis 6.500 Meter Wassertiefe. Wir zählen im Moment rund 550 verschiedene Haiarten, die überall an der Spitze und der Mitte des Ökosystems dafür sorgen, dass das Ökosystem gesund bleibt. Sprich, es ist die Gesundheitspolizei des Ozeans und sie fressen in erster Linie kranke, verletzte und alte Tiere. Und nimmt man Haie an der Spitze des Ökosystems weg, dann bricht das Ökosystem innerhalb von kürzester Zeit in sich zusammen. Das nennt man den sogenannten Domino-Effekt. Das ist eine Kaskade, die in sich zusammenbricht.
Ich frage mich, wieso werden denn Haie so gejagt? Oder wieso, ja, kannst du was dazu sagen? Warum gibt es so wenig Haie? Man müsste doch meinen, Haie sind gefährliche Tiere. Und man könnte doch froh sein, dass die Tiere einen nicht mehr belästigen.
Also du hast jetzt gerade eben in deiner Frage alle Klischees bedient, die ja die Menschen im Grunde genommen über Haie sich so denken beziehungsweise vor der Nase haben. Und das ist natürlich absolut nicht so. Erstens, der Hai ist nicht gefährlich. Das ist schon mal der erste Punkt. Es sterben jedes Jahr nur 5 bis 10 Menschen durch Haiunfälle weltweit, zum Vergleich durch Hunde 25.000. Selbst durch Nilpferde als auch durch Löwen in Afrika sterben viel, viel mehr Menschen als durch Haie. Also dieses Klischee als solches ist wirklich ein Hirngespinst, das durch die Medien und durch unsere Urangst vor großen Tieren mit spitzen Zähnen gegeben ist. Das ist schon mal der erste Punkt. Das zweite, Haie waren per se eigentlich nie großartig auf der Speisekarte von Menschen. Bis Ende des 20. Jahrhunderts. Und das ist einfach das, was ja was leider Gottes eben ja in China die Veränderung in der Gesellschaft gebracht hat. In China ist in den 1990er Jahren der Mittelstand hochgekommen. China hat sich dem Westen und der Marktwirtschaft geöffnet. Es ist ein sehr reicher Mittelstand entstanden. Und dieser Mittelstand hat die Haifischflossensuppe für sich entdeckt. Die Haifischflossensuppe ist eine von 8 Speisen, die den chinesischen Kaisern vorenthalten war. Und ja, das hat man dann als Statussymbol entdeckt, was leider Gottes eben die Haipopulation im Laufe der letzten Jahre drastisch reduziert hat.
Chinesische Kaiser haben Haifischflossensuppe bekommen, weil das etwas Besonderes war. Kannst du das noch mal kurz erklären?
Genau. Es ist so in der Geschichte in China gewesen, dass es 8 Speisen gab, die nur diesen Kaisern vorbehalten waren. Das bedeutet, nur diese Menschen durften diese 8 Speisen essen. Da gehörte Haifischflossensuppe dazu, da gehörte die Muschel Albacore dazu oder die Schnecke Albacore. Da gehörte dann auch zum Beispiel so was Sinniges wie Seegurken dazu, die bis zum heutigen Tage auch genau aus diesem Grund letztlich eben auch ausgerottet werden. Und man hat in den 90er Jahren dann, wie gesagt, das als Statussymbol entdeckt und damit nahm das Drama seinen Lauf. Also man hat vorher auch schon als Haie sehr stark als Beifang in den Netzen und an den Langleinen gehabt, dass in den letzten 50 Jahren mit zunehmender Tendenz 70% aller Haiarten ausgestorben bzw. reduziert worden sind.
Und das ist ein Problem für die Umwelt, definitiv.
Das ist ein Riesenproblem für das Meer, weil logischerweise, ich habe das gerade eben erklärt, die Schlüsselspezies als solches an der Nahrungsspitze fehlt und damit sich andere Tiere stärker vermehren können und damit das Ökosystem letztlich eben ja ins Schwanken gerät.
Das klingt wie kurz vor 12. Könntest du vielleicht was über die Dringlichkeit sagen und was ihr jetzt dafür tut, damit man darauf aufmerksam wird? Das Problem ist ja, soweit ich weiß, dass es eine große Industrie ist. Also Haifisch ist sehr beliebt und ja, ein großer Wirtschaftsfaktor. Vielleicht kannst du dazu zu deinem Engagement noch etwas sagen. Zu eurem Engagement.
Es ist tatsächlich, da gebe ich dir vollkommen recht, 5 vor 12, ich würde sogar sagen eher 5 nach 12. Wir haben über viele Jahre hinweg geschlafen und wir haben über viele Jahre hinweg die Interessen der Fischereilobby definitiv zu stark walten lassen. Das Problem, was wir haben, ist, dass viele Haie wirklich, beziehungsweise deren Population vor dem Kollaps stehen. Das betrifft Haie wie zum Beispiel den weißen Hai, das betrifft Bullenhaie, das betrifft ganz viele unterschiedliche Haispezies, die im kommerziellen Handel immer wieder ja als Flossen in Asien auf den Märkten landen, aber das Fleisch landet ja auch auf unseren westlichen Märkten. Und wir müssen uns als Verbraucher darüber Gedanken machen, wie wir Haie schützen können. Und das können wir, indem wir zum Beispiel unseren Fischkonsum umstellen oder im besten Falle sogar einstellen.
Wie können wir den umstellen?
Wir müssen uns klar werden darüber, wie Haie gefangen werden. Also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel EU und Nord- und Südatlantik. 98% aller Haie, die auf EU-Märkten oder von EU-Flotten gefangen werden oder auf unseren Märkten landen, werden mit der Langleine gefangen. Die Langleinfischerei der Spanier ist mit Abstand die größte Haifischerei auf der Welt. Wir sind Weltmarktführer in der EU. Spanien, Portugal und Frankreich zusammen, als auch einige kleinere EU-Länder, sind tatsächlich Weltmarktführer und damit auch Weltmarktführer im Flossenhandel.
Ein gutes Vorbild, ja.
Wirklich absolut kein gutes Vorbild. Ich bin da immer auch ein bisschen, ich tue mich immer ein bisschen schwer, dann dieses Asiaten-Bashing zu betreiben, im Sinne von, es sind immer die bösen Asiaten, die essen ja alles. Ja, natürlich wird die Haifischflossensuppe in Asien konsumiert, aber wir machen das Geschäft damit hier. Und 98% der Haie landen an den Langleinen mit Lizenzen eigentlich, und jetzt komme ich auf den Punkt, für Schwertfisch und Thunfisch.
Aha.
Das heißt, diese Langleinenfischer fahren raus mit der Lizenz für Schwertfisch. Der Hai ist eigentlich Beifang. Das heißt, wenn ich bei Rewe oder sonst wo in den Markt gehe und mir Fisch kaufe und da steht dann tatsächlich Schwertfisch und da liegt dann der Schwertfisch, der noch nicht mal großartig beschriftet ist, in den meisten Fällen scheuen sich die Händler mittlerweile, genau dazu zu schreiben, aus welcher Fischerei der kommt. Das muss man sich mühselig dann irgendwo erfragen an der Theke. Dann ist man indirekt damit für verantwortlich dafür, dass Haie getötet werden und dass unter Umständen auch Haie gefinnt werden. Und das müssen wir wissen. Das heißt,
Kannst du kurz
auch
sagen, was Finnen heißt? Gefinnt werden, was ist das?
Finning ist eine Praxis, bei dem dem Hai das Wichtigste am Körper für die Wirtschaft abgeschnitten wird, nämlich die Flossen. Und der Hai wird, nachdem die Flossen abgeschnitten worden sind, wir reden also wirklich von der Rückenflosse, der Brustflosse und der Schwanzflosse, das heißt, das Tier ist vollkommen bewegungsunfähig, wird dieses Tier wieder ins Meer zurückgeworfen.
Also lebendig, bei lebendigem.
Lebendigem Leib, bei lebendigem Leib. Genauso ist das. Und bei Haien mit einer aktiven Atmung bedeutet das, dass sie wirklich, ja, man kann es nicht anders sagen, von den anderen Tieren bei lebendigem Leib aufgefressen werden, weil sie können noch atmen, aber sie können sich nicht mehr zur Wehr setzen, sie können sich nicht mehr bewegen. Haie wie zum Beispiel der Blauhai, der den größten Teil ausmacht, der hat eine inaktive Atmung, das heißt, der erstickt über Stunden hinweg, was jetzt auch nicht wirklich ein schöner Tod ist.
Oh mein Gott, das heißt, also ja, der erstickt regelrecht, aber warum wird er nicht dann sofort getötet? Also um das einfach, ich sag jetzt mal, schmerzfreier zu machen, und überhaupt, wieso geht man so vor? Da kommt doch der Tierschutz auf den Plan, der ja in Europa so hochgehalten wird.
Vergiss
Eigentlich.
es im Ansatz. Ich sage es ganz deutlich, vergiss es im Ansatz. Das Meer ist eine rechtsfreie Zone. Kein Fischer, der dort draußen unterwegs ist, kommt auf die Idee, einen Hai human zu töten. Das kannst du dir übrigens oder können sich auch die Zuhörer übrigens in der aktuellen Planet E-Serie beziehungsweise Folge ansehen, die jetzt vor einigen Tagen am vergangenen Sonntag ausgestrahlt worden ist als Erstausstrahlung und die auch in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Planet E, blutige Flossen, das stille Sterben der Haie. Dort kann man sich ansehen, wie Haie in der EU getötet werden. Und dort kannst du dir auch die Antwort ansehen bzw. anhören, die die Fischereiindustrie drauf gibt. Da wird dir ganz klipp und klar gesagt, vorne ist ein Maul, da sind spitze Zähne, wir müssen auf unsere Leute achten. Also wird der Hai, auch wenn wir Finning in der EU nicht mehr betreiben, in Anführungsstrichen aus Tierschutzgründen, da sind wir wieder beim Tierschutz, wird das Tier einfach bei lebendigem Leibe aufgeschlitzt und bei lebendigem Leibe ausgeweidet. Das ist auch kein schöner Tod.
Oh mein Gott, ja, aber das ist, glaube ich, auch bei Thunfisch so, ne? Also das ist bei vielen Fischen so, oder?
Thunfische sterben ähnlich.
Es ist einfach unfassbar, dass dieses Thema wirklich nicht mehr in der Öffentlichkeit ist und einfach so ein negatives Bild von Haien auch produziert wird, offensichtlich auch von den Medien. Gut, das ZDF scheint jetzt mal dagegen zu arbeiten. Ja, kommen wir noch mal zu dem Thema Finning, und was kann man denn dagegen tun? Also könnten wir uns dafür einsetzen, Unterschriften leisten, an die Industrie schreiben? Was könnten wir machen oder was könnten wir vermeiden?
Es gibt zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist der politische, der schon stattgefunden hat. Finning ist in der EU seit 2013 verboten. Es darf nicht mehr praktiziert werden. Das ist die sogenannte Fins Attach Policy. Bedeutet, dass dem Hai praktisch die Flossen an den Körper angelegt werden. Er wird also getötet, er wird ausgeweidet, so wie ich das gerade eben beschrieben habe. Ihm wird der Kopf abgeschnitten und dann wird das Tier praktisch das Fleisch mit den Flossen zusammen angelandet. Entweder in einem Sack verpackt oder direkt am Körper verpackt, so dass man nachweisen kann, dass kein Finning auf dem Boden stattgefunden hat. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ganz klar der Verbraucher. Wenn ich mir nicht sicher bin, dass mein Fisch wirklich nachhaltig gefangen worden ist, sprich, wenn ich Thunfisch oder Schwertfisch nicht aus einer sogenannten Pole-and-Line-Fischerei, also aus der Angelfischerei bekomme. Und wenn da hinten auf der Packung irgendwelche Sachen draufstehen, wie mechanisierte Langleinen oder Handleinen mechanisiert, dann ist das keine Angelfischerei. Da muss stehen wirklich Angelfischerei. Und da muss auch das Siegel von der Pole and Line Foundation drauf sein. Das sind Dinge, an denen ich erkennen kann, ob ein Fisch wirklich ernsthaft nachhaltig gefangen worden ist. Und selbst bei der Fischerei muss ich Einschränkungen machen, weil auch diese Fischereien die Genehmigung haben, in Schutzgebiete zu gehen, zum Beispiel auf den Azoren, wo 11 sehr, sehr große Schutzgebiete ab 2008 ja ausgerufen worden sind und Es steht leider Gottes dann im Kleingedruckten drin, alle Fische sind in diesen Schutzgebieten geschützt, außer pelagische Arten wie Hai, Schwertfisch und Thunfisch. Und dann rate man mal, wo auch diese sogenannten nachhaltigen Pole-and-Line-Flotten hinfahren, nämlich exakt in diese und vor allen Dingen vermehrt auch hinfahren, exakt in diese Schutzgebiete. Also das hat auch wieder nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wenn ich mir wirklich sicher sein will, aus Artenschutzgründen, dann lasse ich Fisch von der Speisekarte weg. Wenn ich mir wirklich sicher sein will, dass ich nicht für furchtbare Tierquälerei zuständig bin, dann lasse ich Fisch von der Speisekarte weg, um das mal ganz deutlich zu sagen. Wir können ja vielleicht auch noch mal gleich auf die gesundheitlichen Aspekte zu sprechen kommen, denn
Ja.
Fisch verleibe nicht so gesund, wie das die Industrie immer behauptet. Das ist wirklich eine der größten Lügen, die ich mir im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder anhören muss und wo ich
Der
immer
Kai,
wieder
sagt man ja
auch
immer, ne?
aufklären muss. Aber wie gesagt, das Problem, um das ganz kurz anzusprechen, das Problem, was wir bei Fischen auch haben, ist, uns fehlt die Empathie für diese Tiere. Wenn das mit einem Hund oder einer Katze passieren würde, Mienchen oder meinem Meerschweinchen, dann wäre der Aufschrei groß, weil diese Tiere können sich artikulieren, die können schreien. Das kann ein Fisch nicht. Aber Fische, als auch Knorpelfische wie Haie und Rochen, haben exakt das gleiche Nervensystem wie wir Menschen. Die empfinden exakt die gleichen Schmerzen. Sie können halt nur nicht schreien. Das ist ein wirklich ein leises Sterben, aber es ist unglaublich brutal.
Absolut, ja, das macht man sich wirklich gar nicht so bewusst, richtig. Überhaupt der Fischfang ist ja auch ein Thema insgesamt, ja.
Ja, auch Knochenfische. Also es ist egal, welchen Fisch du nimmst. Meint der Verbraucher wirklich im Ernst, dass es für einen Fisch so schön ist, in einem Netz gefangen zu werden, das 250 Tonnen Fisch fängt? Diese Tiere werden da drinnen zusammengefercht. Das Ersticken ist das geringste Problem. Diese Tiere werden zerquetscht bei lebendigem Leibe. Diese Tiere sind gewohnt, im freien Ozean herumzuschwimmen und werden in dieses Netz hineingetrieben. Wir reden hier von Schleppnetzen, die die Größe haben, da passt vorne wirklich in die Öffnung ein Jumbojet rein.
Wahnsinn, ja.
Ja, das ist total verrückt. Das sind Dimensionen an Netzen. Wir reden auch zum Beispiel von Ringwadennetzen, die 2 Kilometer lang sind. Das heißt, die haben wirklich einen Umfang von 2 Kilometern.
Es wird ja immer größer, also das
Es
nimmt ja
wird
gar
immer größer, es wird immer professioneller, es wird auch fleißig subventioniert, damit zum Beispiel die Motoren und die Schiffe immer moderner werden. Aber man holt mittlerweile auch immer weniger Fisch aus dem Meer raus. Und das ist das Riesenproblem, was wir haben. Wir sehen, die Fischbestände gehen zurück.
Wird das von der EU subventioniert?
Auch natürlich.
Ja, unglaublich. Und da ist die Lobby natürlich sehr groß, ne? Also das ist ja wahrscheinlich ein schwieriger Kampf, dagegen anzugehen.
Ja, wir haben aber mit der Bürgerinitiative Stop Finning EU den Kampf aufgenommen. Die ist ja 2018, 19 von uns mit initiiert worden. Nils Kluger, Christine Starks und ich, wir hatten damals die Idee und haben das auf den Weg gebracht. Nils hat dann die Leitung übernommen. Und wir haben dann im Jahr 2020 es tatsächlich, beziehungsweise 21 tatsächlich geschafft, 1,2 Millionen Stimmen in der EU für dieses, ist keine Petition, sondern ist eine offizielle EU-Bürgerinitiative. Das ist ein EU-Organ, was von der EU auch organisiert wird. Das ist eine Art Mitspracherecht der Bürger in der EU, wenn es um bestimmte Themen geht. Und in diesem Fall ging es um das Thema Stop Finning EU, was vom Namen her ein bisschen fehlleitend ist, denn Finning ist ja, wie ich vorhin schon beschrieben habe, seit 2013 in der EU verboten. Aber es geht darum, den Haiflossenhandel, den losen Haiflossenhandel in der EU grundsätzlich zu verbieten. Bedeutet, dass der Hai nicht nur mit den Flossen angelandet werden muss, sondern dass wir darauf bestehen, dass das Tier in Gänze angelandet werden muss. Allenfalls maximal ausgeweidet, aber dass man zum einen die Spezies erkennen kann.
Ja.
Denn das Problem ist, sobald die Flossen vom Tier weg sind, hast du keine Chance mehr, genau zu bestimmen, welche Spezies es war. Und damit rutschen automatisch auch wieder geschützte Arten in den Fokus. Aber im Moment, wo ich zum Beispiel einen glatten Hammerhai, einen Fuchshai, Blauhai steht mittlerweile auch unter Schutz, es zieht das Appendix 2, darf nur noch eingeschränkt gehandelt werden. In dem Moment, wo ich diese Tiere sehe und den Körper sehe, kann ich einschreiten. Und vor allen Dingen, das betrifft auch den Import und Export. Das heißt, das Drehkreuz Europa würde über ein solches Gesetz komplett wegfallen als Handelspartner. Und das würde den Flossenhandel auf der Welt definitiv sehr stark dezimieren.
Das würde den Industrien sicherlich nicht gut gefallen, vor allem nicht
Nein,
den Schwerindustrien.
die setzen sich auch mit Himmel und Hölle in Bewegung und
Ja, seid ihr schon
das.
bedroht worden? Seid ihr schon als Verein bedroht worden?
Also ich persönlich schon, der Verein nicht, nein. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay,
Man geht relativ zivil miteinander um, aber es gibt Leute von uns, die schon bedroht worden sind, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wo ganz klipp und klar gesagt wurde, pass auf, was du machst, ich weiß, wo deine Tochter zur Schule geht.
oh
Ja.
mein Gott, okay.
Das passiert tatsächlich auch, aber dessen ist man sich als Umweltschützer bzw. Meeresschützer durchaus bewusst, mit welchem Gegner man sich da anlegt. Also das ist für mich relativ normal und gehört zum Geschäft dazu. Das wir übrigens ehrenamtlich betreiben. Wir verdienen kein Geld, sondern es ist ein reines Ehrenamt.
Kommen wir zu dem Thema Ehrenamt nochmal. Ich biege noch einmal ganz kurz ab, weil ich das so spannend finde, dass du dich eben schon so lange für Haie auch ja, interessierst. Erstmal das Wort Ella's Motion, euer Vereinsname, der kommt von einem bestimmten Hai. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären?
Ja, ich sage immer, Meeresbiologen jubeln, Lieschen Müller von nebenan bleibt ratlos zurück. Es ist einfach so. Elasmobranchi sind die Haie und Rochen, die Plattenkiemer.
Aha.
Elas Motion, Ocean, Motion, Emotion, da stecken ganz viele Wörter drin, aber es kommt tatsächlich vom Ursprung her von Elasmobranchi. So rum heißt es, Elasmobranchi, genau.
Genau. Und wie kommt es, dass du so eine Faszination für Haie entwickelt hast? Also als du getaucht bist, hattest du keine Angst. Und woher kommt deine Empathie? Weil darum geht es ja auch bei diesem Thema, was ihr macht. Ja, wie ist da der Unterschied zu sehen?
Also ich habe A, nie vor Haien Angst gehabt. Ich habe allenfalls sehr großen Respekt vor diesen Tieren. Ich vergleiche das immer mit Hunden. Wenn ich einen fremden Hund sehe, dann habe ich keine Angst vor diesem Tier, sondern ich schaue mir dieses Tier an, guck, was es für Signale aussendet und reagiere entsprechend. Nun ist der Hund ein domestiziertes Tier, der Hai ist es nicht. Der Hai hat auch nicht so viel Mimik und so viel Gestik wie der Hund. Aber wenn du anfängst mit Haien zu tauchen, was bei mir jetzt zum Beispiel der Fall das erste Mal in Ägypten war, da waren dann diese ganz harmlosen Weißspitzen-Riffhaie oder allenfalls mal ein Hammerhai oder ein Riffhai irgendwo unterwegs, dann merkt man schon, das sind super vorsichtige Tiere. Also 99,9% aller Haibegegnungen finden wie folgt statt. Der Hai ist da, der Hai ist weg.
Aber der weiße Hai war nicht da, oder?
Der weiße Hai war auch schon auf Entfernung in Südafrika da, aber der war auch weg. Also von daher,
Also eigentlich ein Klischee,
es
dass.
sind total faszinierende Tiere. Wenn du einmal so ein Blauhai um dich herum hast, es ist ein super elegantes, wunderschönes Tier. Es ist wirklich ein Wunderwerk der Evolution. Wenn so ein Tigerhai auf dich zukommt, der ganz gemütlich seine Bahnen um dich herum schwimmt und der überhaupt nicht vorhat, mit dir irgendwas anderes anzustellen, als einfach nur gemächlich um dich herum zu schwimmen, weil du einfach nicht in sein Beuteschema passt, dann ist es einfach total faszinierend. Du musst natürlich, das ist vollkommen klar, bei Haitauchgängen ganz viele Dinge beachten und du musst ein erfahrener Taucher sein. Und die Briefings sind meistens auch so von den Veranstaltern, wenn es ein guter Veranstalter ist, dass man manchmal dann doch ernsthaft überlegt, gehe ich jetzt ins Wasser oder gehe ich nicht ins Wasser, was kann alles passieren? Es ist ein Raubtier, es sind spitze Zähne im Maul, ja, aber wenn ich bestimmte Dinge beachte, kann ich mit diesen Tieren sicher tauchen. Vor allen Dingen, wenn kein Futter im Wasser ist. Dann, wenn es eine natürliche Umgebung ist, brauche ich mir wirklich keine Gedanken darum zu machen. Es sind extrem scheue Tiere, die meistens auch direkt wieder verschwinden.
Man darf auch keine blutende Wunde irgendwie haben, weil die sehr gut riechen können. Ist
Ja,
das
jetzt
richtig?
sind wir schon wieder bei den Ammenmärchen, ne? Ich merke das
Also
schon.
danke, danke, dass du mir das erklärst. Danke.
Haie kennen kein Menschenblut.
Aha,
Der Dirk
okay.
Stoffens hat das mal mit einem ganz tollen Experiment gemacht. Der hat sich selbst Blut abgezapft, hat das in eine Spritze reingetan und hat das einem Riffhai, einem karibischen Riffhai, direkt vor die Nase gespritzt.
Wer war das? Entschuldigung, wer war das?
Dirk Stoffens.
Okay, ja. Ah ja,
Journalist.
richtig. Ja, richtig, ja.
Und der Hai hat überhaupt nicht reagiert. Und es ist tatsächlich so, dazu gibt es auch wissenschaftliche Studien vom Bimini Shark Lab, vom Dr. Samuel Gruber, der leider Gottes mittlerweile nicht mehr lebt. Der ist in einem sehr hohen Alter gestorben. Und der hat das Gleiche mit Zitronenhaien gemacht. Der hat den Zitronenhain tatsächlich im Aquarium, also in einem Bassin, EEGs angepappt und die Gehirnströme gemessen. Und die Gehirnströme reagierten bei Fischblut extrem. Nach dem Motto, wo ist das Futter, wo ist das Futter? Und beim Menschenblut, nada, null, überhaupt nicht. Das heißt, diese Tiere kennen diesen Geruch nicht und dementsprechend interessiert er sie auch nicht.
Und wie kommt es dann doch manchmal zu diesen Haiattacken und zu diesen Unfällen, um das auch nochmal aufzuklären?
Ich
Also, es
finde
ist ein
es sehr
Hirnschädigung.
schön, dass du den zweiten Ausdruck benutzt hast, Unfälle.
Okay.
Denn es in den wirklich absolut seltensten Fällen ist es eine Attacke. Es
Okay.
ist zu, wirklich auch wieder zum größten Teil, ist es eine Art Verwechslung. Das heißt, wir haben widrige Umstände von außen oder der Mensch war einfach der Volldepp und hat sich zu bestimmten Tageszeiten, zu bestimmten Witterungsverhältnissen, zu bestimmten Jahreszeiten in ein Metier gegeben, in das er einfach nicht gehört. Und er ist der falschen Haiart über den Weg geschwommen. Also ich gebe dir das beste Beispiel. Wir hatten vor, ist jetzt, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr her, in Ägypten einen jungen Russen, der ist in Hurghada schwimmen gegangen und der ist, ich glaube, 15, 20 Meter vom Ufer entfernt, ist der in dem Fall tatsächlich, spreche ich von einer Attacke von einer Tigerhai-Dame, regelrecht zerlegt worden. Der hat es auch nicht überlebt.
Okay.
Und da sind ganz viele Umstände zusammengekommen, die wir zum Beispiel dann auch immer teilweise auch für die Medien analysieren.
Okay.
Wir hatten dort zum Beispiel den Umstand, dass der junge Mann keine Maske, da fängt schon mit an, keine Maske, kein Schnorchel, keine Flossen hatte. Das heißt, er hatte gar keine Rundumsicht. Er ist bei schlechtem Wetter ins Wasser gegangen. Das Wasser hatte so quasi keine Sicht. Das heißt, er hätte den Hai noch nicht mal sehen können, wenn er gekommen wäre. Schon mal Grund, schlechte Voraussetzung. Es war schlechtes Wetter, es war Dämmerung, Jagdzeit der Haie. Und nun kommt so ein Tigerhai, in die Nähe von Hurghada, wo die Sandstrände direkt innerhalb von kürzester Zeit nach den Korallenriffen in sehr starke Tiefen runter abfallen. Wir reden da also, das Rote Meer kann bis zu 3000 Meter tief sein. Aber Tigerhaie bewegen sich sehr gerne genau an diesen Riffkanten.
Ja.
Und dann kam noch dazu, dass Schildkrötensaison war. Das heißt, per se die Tigerhaie in der Nähe der Küste unterwegs sind, weil Schildkröten, Meeresschildkröten, ist eine ihrer Leibspeisen. Und nun kommt wieder der Faktor Mensch dazu. Es war während des Opferfestes, das heißt, man hat von Safaga aus nach Jidda ganz viele Tiertransporte mit wirklich sehr bedauernswerten Opfertieren, in dem Fall Schafen. Und wenn auf diesen Schiffen Schafe sterben, dann werden die einfach über Bord geworfen. Es ist also schon sehr oft in Ägypten passiert, dass mir mitten auf dem Ozean auf einmal so ein aufgedunsenes Schaf über den Weg geschwommen ist. Und das zieht natürlich Tigerhaie auch an. Der Tigerhai ist ein Opportunist, das ist ein Hochseehai und das ist einer der wenigen Haie, von denen ich wirklich sage, okay, da muss man wirklich, wenn er nicht tiefenentspannt ist, wenn er nicht bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, wirklich vorsichtig sein.
Er räumt aber
Der
den
hat die
Ozean
Gelegenheit
auf.
genutzt. Der
Ja.
war in der Nähe des Ufers und der hat die Gelegenheit genutzt und hat gesagt, okay, schmeckt, nehme ich mit. Das ist für diesen jungen Russen sehr tragisch ausgegangen und das waren auch keine schönen Bilder. Ich musste das, wie gesagt, analysieren. Aber das ist die absolute Ausnahme.
Nehmen wir an, also nehmen wir an, tatsächlich, ich gehe tauchen. Es kommt mir wirklich ein Hai, ja, in meine Umgebung. Was mache ich denn da? Bleibe ich da ganz stehen? Was muss ich da machen?
Also dich erstmal tierisch freuen, dass der Hai überhaupt noch da ist. Ganz deutlich zu sagen. Ja, es ist so. Entschuldigung, aber wir haben manche Haiarten mittlerweile schon ausgerottet. Andere Haiarten stehen vor dem Kollaps. Wir reden beim Bullenhai von 99% Ausrottung, beim großen Hammerhai, gerade die speziell großen, sogenannten potenziell gefährlichen Haiarten, was sie nicht sind. Aber so wird es ja immer schön benannt. Stehen wirklich vor der Ausrottung. Das heißt, wenn ich das Privileg habe, dass so ein Tier mir vor die Nase schwimmt, hey, ich freue mich, ich finde es total cool. Und jetzt kommen wir zu den Vorsichtsmaßnahmen. Immer im Verhältnis zum Hai dich groß machen. Das heißt, wenn der Hai horizontal vor dir lang schwimmt, geh in die Vertikale als Taucher, mach dich groß. Langsame Bewegungen. Ganz wichtig. Haie sind von ihrer Evolution her auf Beute spezialisiert, die verletzt ist. Und verletzte Fische machen zappelnde, schnelle Bewegungen.
Okay.
Das zieht den Hai an. Niemals vor dem Hai davonschwimmen. Das ist ein Beuteverhalten. Das ist ähnlich wie bei Hunden. Wenn ich vor dem Hund weglaufe, dann läuft der Hund auch hinter mir her und kläfft erstmal laut. Ähnlich ist es beim Hai. Und dich so verhalten, dass du keine Beute bist. Das ist einfach der Punkt. Weil der Hai sieht dich ja als fremdes Wesen. Und Haie sind hochintelligente Tiere. Wir wissen, dass Haie ein kognitives Gedächtnis haben. Wir wissen sogar, dank Vera Schlüssel, unserer Beirätin im wissenschaftlichen Beirat bei uns, die an der Uni Bonn forscht, dass Bambushaie zählen können. Die können bis fünf zählen und die können auch rechnen.
Nein.
Ja, das hat man anhand von Versuchen mit diesen Tieren über Jahre hinweg herausgefunden. Das heißt, diese Tiere sind wirklich hochintelligent. Die sind vergleichbar wirklich mit Walen.
Wow.
Und das ist, die haben auch Freunde. Also Haie leben ja jetzt nicht so wie Wale in der Familie zusammen, sondern die haben ihre Beziehungen untereinander. Die jagen im Schwarm. Die haben bestimmte Beziehungen, die sie pflegen. Man sieht bestimmte Haie, zum Beispiel in Südafrika, Sandtigerhaie, immer wieder bestimmte Individuen zusammen. Und das heißt, dass letztlich dieses Tier auch lernt. Und dieses Tier lernt zum Beispiel, wenn ich in Ägypten unterwegs bin, dass von den Safari-Booten immer mal wieder zwischendurch was runterfällt. Sprich, dass da Müll entsorgt wird, organischer Müll entsorgt wird. Und das ist etwas, was für mich zum Beispiel eine brandgefährliche Situation ist, wo ich ganz klar sage, sorry, aber da schwimmen Longimanus, also der Weißspitzen-Hochseehai, durch die Gegend. Und das ist ähnlich wie der Tigerhai ein Opportunist und der ist auch verdammt flink. Da muss ich als Taucher aufpassen. Aber wenn ich irgendwo auf Mallorca als Schwimmer unterwegs bin und mir schwimmt ein Blauhai über den Weg, erstens ist das Tier dann meistens verletzt, weil ein Blauhai wirst du niemals ufernah finden. Und zweitens brauche ich keine Sorge zu haben, der tut mir nichts. Der kennt mich nicht. Der kennt mich nicht als Beute. Ein Blauhai frisst allenfalls 20 Zentimeter große Fische. Warum soll der einen Anlass haben, mir ins Bein zu beißen? Hat er keinen Anlass für.
Das klingt sehr beruhigend und
Ja.
sehr schön.
Abgesehen mal davon, mal ein kleiner Vergleich. Wir rennen ja jetzt auch nicht durch die Serengeti oder durch das Okavango-Becken in Namibia zum Beispiel oder in Kenia und sonst wo, Tansania oder Botswana und sind der Meinung, da sind keine Löwen unterwegs. Was lernen wir als erstes, wenn wir irgendwo auf einer Safari in Afrika unterwegs sind? Bitte das Fahrzeug niemals verlassen. Immer schön auf deinem Sitz sitzen bleiben, da bist du sicher.
Ja.
Keiner würde auf die Idee kommen, quer durch die Gegend da zu laufen, vielleicht noch ein Steak in der Hand, ein leckeres, weil auf ein Löwenrudel zu warten, würde keiner machen.
Wobei es gibt immer so ein paar spezielle
Ja,
Menschen.
haben wir auch damals in Namibia erlebt. 3 Wochen bevor wir da waren, ist tatsächlich ein Franzose aus dem Auto ausgestiegen und meinte, er müsste an einem Wasserloch Zebras fotografieren. Das hat er nicht.
Das hat er nicht überlebt?
Nein. Nein, die Familie durfte zusehen, wie das Löwenrudel sich um ihn gekümmert hat. Das war nicht schön.
Oh mein Gott. Kommen wir dazu. Bist du denn schon mal gefährdet gewesen in irgendeiner Weise?
Durch ein Hai?
Ja?
Nein.
Oder durch ein anderes Tier? Muss ja nicht ein Hai sein, genau. Im Wasser, im
Ich
Wasser meine
hab eine Katzenallergie.
ich.
Nein, also
Okay.
wirklich durch Haie nie. Und glaub mir, ich habe wirklich viele Haitauchgänge hinter mir mit sogenannten potenziell gefährlichen Haien, wie ich es gerade eben schon beschrieben habe. Und ich bin kein einziges Mal in irgendeiner Art und Weise in eine Situation gekommen, wo ich sagen würde, ui, das war jetzt aber echt kritisch. Ich habe jetzt auf den Azoren gerade wieder Blauhaitauchgänge neben mir und Blauhaitauchgänge gemacht. Und da war die Strömung und das Wetter war grottenschlecht. Und ich hatte wirklich arge Mühe ins Boot wieder zurückgekommen und der Blauhai hat auf 30 Zentimeter Entfernung direkt neben mir beobachtet, wie ich da versuche, irgendwie in das Boot reinzukommen. Gemacht hat er nichts. Er war einfach nur neugierig, er wollte gucken.
Okay, warum hast du diese Tauchgänge gemacht? Das klingt ja auch sehr anstrengend irgendwo.
Normalerweise nicht, es war einfach nur schlechtes Wetter.
Machst du das, weil du das liebst oder weil du da auch irgendwas erforschen willst oder einfach, weil du es eben gerne machst?
Das ist tatsächlich, bei mir ist es tatsächlich einfach Leidenschaft, weil ich diese Tiere über alles liebe, und weil es einfach für mich eine absolute Faszination ist, diese Tiere in freier Wildbahn beziehungsweise im offenen Meer beobachten zu dürfen. Es ist ein absolutes Privileg. Die wenigsten Menschen werden jemals einen Blauhai im offenen Meer erleben können.
Ja, du kommst ja auch, du hast auch diesen Hintergrund in irgendeiner Weise, dich da schon wissenschaftlich irgendwie mit beschäftigt, oder?
Also wir haben die Wissenschaftler in unseren Reihen.
Genau, so rum war
Es
es, ja,
gibt
genau.
Radon-Wissenschaft in unserem Verein. Ich selber bin nur in Anführungsstrichen Innenarchitektin und Tauchlehrerin und erfahrene Haitaucherin und habe mir im Laufe der Jahre seit Jahr 2009, seitdem engagiere ich mich, ein sehr umfassendes Wissen über Haie aufgebaut. Aber wir haben letztlich eben auch die Wissenschaftler in unseren Reihen, die Meeresbiologen, die wir im Zweifelsfall auch fragen können, wenn wir mal etwas nicht wissen.
Sehr gut. Kommen wir zu dem Thema Wissen und Schule. Ich leite mal über zu diesem Thema. Ihr seid ja nicht nur, setzt euch nicht nur für Haie ein, sondern generell für das Thema Ozeane. Und hier kommen wir auch zu dem Thema Empathie. Möglicherweise wollt ihr auch Kindern etwas zeigen und beibringen, was man ja gerade im frühen Alter besonders gut lernt und lernen kann. Kannst du noch mal etwas zu deiner Motivation sagen? Was möchtest du weitergeben?
Also um es auf den Punkt zu bringen, Kinder sind unsere Zukunft. Und ich finde es extrem wichtig, Kindern das Meer nahezubringen und die Wichtigkeit des Meeres nahezubringen. Wir haben in jeder Klasse haben wir kleine Hai-Experten, kleine Meeresexperten. Und Kinder empfinden eine ungeheure Empathie für Tiere. Und das ist genau das, was wir uns zunutze machen, um den Kindern klarzumachen, wie wichtig dieses Ökosystem für uns Menschen ist. Mal Tacheles gesprochen, ich bin 59 Jahre alt. In meiner Generation sind so viele Holzköpfe unterwegs. Du glaubst gar nicht, wie oft ich mir anhören muss, naja, ich lebe ja nur noch 20 oder 30 Jahre. Den Klimawandel und die Zerstörung des Meeres kriege ich ja nicht mehr mit. Also kann ich ja so weitermachen wie bisher. Da kann ich nur sagen, setzen sechs. Das ist mit Verlaub absolut egoistisch und vollkommen daneben.
Fahrlässig, ja.
Wie bitte?
Fahrlässig und egoistisch, ja.
Ja. Es ist wirklich, es ist auch empathielos gegenüber den nächsten Generationen. Und ich bin sehr viel an Schulen unterwegs, weil wir wirklich von der Kita über die Grundschule, Mittelstufe bis Oberstufe die Kinder über das Meer aufklären. Und ich habe immer wieder den gleichen Aspekt, den die Kinder mir mit auf den Weg geben. Sie essen keinen Fisch mehr. Sie wollen Plastik vermeiden. Die sammeln Plastik. Die sammeln das Plastik, was unsere Generation teilweise achtlos wegwirft. Ich habe das gerade gestern wieder beim Weltkindertag erlebt. Da gab es Aussteller, die haben massenweise Luftballons an die Kinder rausgegeben und an die Eltern vor allen Dingen rausgegeben. Die Dinger sind fliegen gegangen. Aussteller, die irgendwelche Banner an die Brüstungen direkt am Rhein gemacht haben. Die ganzen Kabelbinder sind einfach in den Rhein reingeworfen worden. Massenweise Müll produziert haben, wo der ganze Müll letztlich direkt an dieser Rheinpromenade herumflog. Und die Krake in Köln, als auch wir als Umweltschützer, wir standen da und haben nur gedacht, was passiert hier gerade? Wo
Ja.
ist bitte schön der Nachhaltigkeitsaspekt? Wo nehmen wir Rücksicht auf die nächsten Generationen?
Absolut, da fängt es an, ja, im Kleinen. Du sagtest jetzt, wir kommen gleich zum Thema Müll nochmal, weil das nochmal ein ganz besonderes, wichtiges Thema ist. Du sagtest jetzt aber eben nochmal, dass die Kinder keinen Fisch mehr essen. Da könnten ja manche Mütter jetzt aufschreien und sagen, was bringt die den Kindern bei? Ich möchte, dass mein Kind gesunden Fisch isst und Proteine oder Omega-3-Fettsäuren oder was weiß ich bekommt. Kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen und das aufklären?
Da sind wir bei einem extrem wichtigen Thema und genau das Thema, was Mütter oftmals ja von der Industrie vorgegaukelt bekommen und
Das
was
hält auch, genau.
definitiv falsch ist. Also ich fange mal auch hier wieder systematisch an. Omega-3-Fettsäuren werden nicht vom Fisch produziert. Der Fisch ist Sekundärkonsument. Omega-3-Fettsäuren werden im Meer von Algen produziert. Und wenn der aufmerksame Verbraucher einfach mal sich im Supermarkt vor die Regale mit Ölen stellt, dann wird er feststellen, dass in Leinöl, Walnussöl, Walnüssen überall draufsteht, reich an Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren werden von Pflanzen produziert, vornehmlich im Meer von Algen oder zum Beispiel an Land von Walnussbäumen oder zum Beispiel auch von Leinsamen, Leinöl. Das heißt, ich kann auf pflanzlicher Basis Omega-3-Fettsäuren zu mir nehmen, ohne dass dafür zumeistens auch nur ein Fisch sterben muss. Das ist schon mal der erste Punkt. Also es macht keinen Sinn, Omega-3-Fettsäuren zu essen, wenn ich Fisch zu mir nehme oder umgekehrt, Fisch zu mir zu nehmen, um Omega-3-Fettsäuren.
Das steht aber auf den Vierstäbchenpackungen immer so schön drauf, mit
Weißt du? Ja. Das
Omega-3.
ist ja auch drin. Aber jetzt mal ganz logisch. Also die Alge wird von Plankton gefressen. Der Plankton, also vom Zooplankton. Der Zooplankton wird vom kleinen Fisch gefressen. Der kleine Fisch wird vom größeren Fisch gefressen. Der größere Fisch wird dann vielleicht vom Alaska-Seelachs oder vom Dorsch gegessen oder vom Seehecht. Das sind alles drei Arten, die letztlich eben in Fischstäbchen landen. Und so geht das weiter und weiter und weiter. Das macht keinen Sinn. Das ist vollkommen Gaga.
Absolut, ja.
Ich muss den Primärproduzenten muss ich essen, um Omega-3-Fettsäure zu mir zu nehmen. Das erste. Das zweite, Proteine. Wir haben in unserer Ernährung ganz viele Proteinquellen. Ich muss keinen Fisch essen, um Proteine zu mir zu nehmen.
Was zum Beispiel nochmal?
Hülsenfrüchte, Hühnchenfleisch, Eier etc. pp. Wir haben ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, Proteine zu uns zu nehmen. Also dann gibt es tatsächlich auch Leute, die sind der Meinung, dass sie Fisch essen, um Jod zu sich zu nehmen.
Ja.
Wo kommt das Jod denn her? Es kommt aus den Felsen, die im Endeffekt im Gestein im Meer sind. Es wird im Meerwasser gelöst. Nicht umsonst haben wir Jodsalz.
Richtig.
Meeresjodsalz. Das heißt, auch das ist kein Argument.
Mhm.
Wir müssen vor allen Dingen, und das ist etwas, jetzt kommt der zweite Aspekt zum Tragen. Der eine ist der gesundheitliche Aspekt beim Fisch. Da spielt auch Methylquecksilber eine enorme Rolle mit. Methylquecksilber ist in allen langlebigen größeren Fischen vorhanden, ist aber auch bei Fischen im mittleren Nahrungsnetz, also auch Kabeljau, Dorsch, Alaska-Seelachs vorhanden.
Quecksilber, wie kommt das da rein?
Methylquecksilber ist zu 70% in der Natur per se vorhanden, ist ein natürliches Material, Quecksilber. Und wird von kleinen Bakterien verstoffwechselt in Methylquecksilber. 30% des Quecksilbers werden vom Menschen eingebracht, zum Beispiel über unsere Kohlekraftwerke, die keine Filter enthalten, und wird in die Luft hochgepumpt, gerät damit in den Wasserkreislauf und auch hier wird verstoffwechselt von Bakterien, gerät damit letztlich in die Nahrungskette.
Das klingt
Methylquecksilber ist
gut.
ein organisches Quecksilber, das ja, das 100-mal schlimmer ist als normales Quecksilber, weil es durchbricht die Magen-Darm-Schranke, es ist die Magen-Darm-Schleimhaut, es durchbricht die Blut-Gehirn-Schranke und es durchbricht auch die Plazenta. Das heißt, es gerät in die Plazenta hinein. Und jetzt kann man sich vorstellen, das ist ein Gift, das Krebs verursacht, das im Verdacht steht, Alzheimer und Parkinson zu verursachen. Es gibt also einen kausalen Zusammenhang zwischen Menschen, die erhöhte Methylquecksilberwerte im Blut haben und die Parkinson und Alzheimer haben. Und vor allen Dingen, und das ist das Schlimmste dabei, wenn Kinder Fisch essen, Methylquecksilber verändert die Gehirnstruktur bei Kindern.
Ui.
Ja. Es verändert die Gehirnstruktur und das schon als Fötus im Mutterleib. Bedeutet, wenn die Mutter vor der Schwangerschaft mit methylquecksilberhaltigen Fisch, wie zum Beispiel Makrele, Thunfisch, Hai, Schwertfisch, alle langlebigeren Fische gegessen hat, Steinbeißer, was haben wir noch, Seeteufel etc. Das können alles Tiere werden, die Tiere sein, die sehr alt werden. Dann nehmen die eine gehörige Portion an Methylquecksilber auf.
Ui.
Dieses Methylquecksilber bleibt 25 Jahre im Körper und summiert sich auf. Es wird nicht ausgeschieden.
Kann man nicht
Das gibt dann
ausweichen?
eine Frau an ihr ungeborenes Kind weiter und dieses Kind kommt schon mit Gehirnschädigungen auf die Welt.
Das ist wissenschaftlich erwiesen, ja?
Das ist wissenschaftlich erwiesen. Die EU hat vor einigen Jahren eine Studie rausgebracht, beziehungsweise in Auftrag gegeben, die ganz klipp und klar besagt, jedes dritte Kind vornehmlich in den südländischen Ländern, aber auch hier in unseren nordischen Ländern von Müttern, die viel Fisch gegessen haben. Jedes dritte Kind kommt mit veränderter Gehirnstruktur auf die Welt.
Was kann man denn dann machen, wenn man trotzdem gerne Fisch isst? Also gar kein.
Ich kann auf Friedfisch ausweichen, das heißt auf Süßwasserfisch. Karpfen ist zum Beispiel ein Friedfisch, der kein Fleischfresser ist, also das nennt man Friedfische. Ich kann aus Tilapia, aus europäischer Biozucht ausweichen. Auch der Tilapia ist ein Friedfisch, das heißt also ein Pflanzenfresser. Der muss aber aus europäischer Biozucht sein. Wenn du den aus Asien dir besorgst, dann brauchst du, wenn du Grippe hast, keine Medikamente mehr nehmen, weil die sind so zugepumpt mit Antibiotika und mit allen möglichen Mitteln. Gilt übrigens auch für den Lachs. Finger bitte weg von Lachs.
Wow.
Lachs ist extrem ungesund. Und vor allen Dingen, ich gebe dir jetzt mal ein paar Zahlen an die Hand. Jetzt sind wir schon wieder so ein.
Entschuldigung, ich esse immer Biolachs, wenn überhaupt. Also ich esse
Ja,
so.
kommen wir auch gleich drauf. Das ist ein gutes Stichwort. Ich gebe dir ein paar Zahlen zum Lachs, beziehungsweise generell zu Fischfang und Aquakulturen. Jedes Jahr fängt die Fischereiindustrie 90 Millionen Tonnen, also die industrielle Fischereiindustrie. Ich rede jetzt nicht von dem kleinen Afrikaner, der mit seinem Bötchen rausschippert und sich seine 5 Fische an Bord holt. 90 Millionen Tonnen werden in der industriellen Fischereiindustrie jedes Jahr gefangen. Die Aquakultur mit stetigem Wachstum von 7 bis 10% pro Jahr den Wildfang überholt. Wir liegen jetzt im Moment bei 92 bis 94 Millionen Tonnen Fisch, die jedes Jahr aus Aquakultur kommen. Jetzt könnte man sagen, ja, juhu, das ist eine gute Nachricht. Nee, ist es aber nicht. Die 90 Millionen Tonnen Salzwasserfisch, die jedes Jahr gefangen werden, teilen sich wie folgt auf. 30%, das heißt 27 Millionen Tonnen, landen in Fischfutter für Aquakulturen. Circa 10%, davon 6%, landen in Katzen- und Hundefutter. Nur 60% werden direkt von Menschen konsumiert. Und jetzt kommen wir mal zu den 30% in den Aquakulturen. Ein Lachs muss, ein Wildlachs, wenn er wild durch die Gegend schwimmt und überhaupt noch zu seinen Fjorden hinkommt, wenn er an den diversen Lachsfarmen mit Hybriden vorbeikommt und das überlebt, muss 7 Kilo Fisch essen, um 1 Kilo Muskelmasse aufzusetzen. Thunfisch ist die Ratio 1 zu 15 in freier Natur.
Wow.
1 Kilo Muskelmasse, 15 Kilo Fisch. Man hat das in den Aquakulturen, die übrigens nichts anderes sind als brutalste Massentierhaltungskäfige, vergleichbar mit dem, was wir bei Hühnern und bei Schweinen kennen, wenn sie denn dann in konventioneller Haltung sind und nicht das Freilandhuhn per se sind. Diese Tiere, da hat man das durch das Futter auf eine Ratio von 1 zu 3 reduziert. Das heißt, man gibt dem Futter andere Sachen bei. Und jetzt kommen wir zu deinem Biolachs. Da verfüttert man den Tieren, das sind ja alles Fleischfresser, also sie müssen Fleisch essen, verfüttert man, und da haben sich scheinbar die Hybride dran gewöhnt, 60% Soja. Und wofür Soja steht, das muss ich jetzt nicht unbedingt erklären. Also da wissen wir, die Regenwälder werden abgeholzt. Das ist der Punkt bei Biolachs. Finger weg von Lachs. Abgesehen mal davon, ich sprach davon, es ist eine absolute, wirklich Massentierhaltung. Wir reden hier von mehreren hunderttausend Tieren, die in einem Käfig gehalten werden, offener Käfig. Ein Lachs kann bis zu 1,50 Meter lang werden. Das ist ein Raubfisch. Die verletzen sich gegenseitig, die Tiere. Die bekommen Antibiotika, aber die bekommen nicht nur Antibiotika, sondern sie bekommen vor allen Dingen auch Antipilzmittel, also Fungizide, weil sie dadurch, dass sie sich verletzen, auch verpilzte Wunden haben. Und sie bekommen vor allen Dingen auch Antiparasitenmittel. Denn Fischlaus ist ein Riesenproblem für die Lachszuchten. Zwei Fischläuse reichen, um einen Lachs zu töten. Also wird dort auch Antiparasitenmittel gegeben. Und all das hast du auf deinen Teller, auch wenn du dein Biolachs isst. Guten Appetit.
Oh mein Gott, ich dachte, da wäre das alles gar nicht drin. Okay. Unglaublich, aber das ist so gut, dass man das einfach mal hört, weil man sich viele Dinge einfach nicht bewusst macht. Kommen wir noch zu einem letzten Punkt, weil wir schon auch sehr lange jetzt sprechen. Trotzdem möchte ich das mit reinnehmen. Du engagierst oder ihr engagiert euch ja auch für das Thema Müll. Und da komme ich jetzt nochmal auf euer Engagement an den Schulen. Vielleicht könntest du das nochmal einmal gerade thematisieren. Was ist euch da wichtig? Worauf sollte man als Einzelkonsument achten? Oder genau, als Einzelmensch. Was kann man tun?
Wir haben eine sehr umfangreiche Müllsammlung aus der ganzen Welt, die wir an Schulen, aber auch bei Abendveranstaltungen oder zum Beispiel auch im Gasometer Oberhausen zeigen, bei der aktuellen Ausstellung Planet Ozean. Und wenn die Menschen diese Dinge vor sich sehen, wenn sie dieses haptische Material vor sich sehen, das betrifft vor allen Dingen auch Kinder in den Schulen, das ist ein Riesenthema für uns mit den Kindern in den Schulen, dann wird den Kindern sehr, sehr schnell bewusst, dass im Moment ganz gewaltig was schiefläuft. Und das ist etwas, was wir versuchen, Erwachsenen als auch Kindern mit auf den Weg zu geben, dass der beste Plastikmüll der ist, den wir von vornherein vermeiden. Wir sammeln halt viel Müll. Wir arbeiten, wie gesagt, auch zum Beispiel mit der Krake in Köln zusammen, die ja auch wirklich exzessiv Müll in Köln und Umgebung sammeln. Wir sind Partner des Rhein-Cleanup, sind da auch jedes Jahr immer mit dabei und sammeln mit. Wir sind Partner auch da bei der Kippenwoche und so weiter und so fort. Müll sammeln als solches ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, um das mal ganz deutlich zu sagen. 70% des Mülls, der in unseren Ozeanen landet, landet nicht an der Wasseroberfläche, wo man ihn noch absammeln kann, sondern er landet in der Tiefsee. Und da kommt kein Mensch mehr
Wo ist das
dran.
Problem, wenn es doch in der Tiefsee landet? Dann ist es ja unten am Grund. Ist doch nicht so schlimm.
Ja, aber wir haben auch in der Tiefsee sehr, sehr viele Tiere und sehr viele Organismen leben, die für den Ozean extrem wichtig sind. Dort unten ist ein riesiges Ökosystem. Wir haben in der Tiefsee teilweise hunderte Kilometer lange große Korallenriffe. Wir haben Manganknollenfelder, die eine super wichtige Lebensquelle für die Tiere dort unten sind. Die neueste Studie besagt, dass Manganknollen sogar Sauerstoff produzieren.
Was ist das genau, Mangan?
Manganknollen ist das, wonach die Industrie gerade im Moment lechzt. Durch den Tiefseebergbau sollen die abgebaut werden. Manganknollen ist nichts anderes als eine Metallknolle, die aus verschiedenen Edelmetallen und Mangan besteht. Und die sich im Laufe von vielen Jahrmillionen um irgendeinen kleinen Gegenstand, sehr oft sind zum Beispiel auch Haizähne, herum gebildet haben, abgelagert haben. Und diese Manganknollenfelder sind ein super wichtiger Lebensraum für die Tiefsee. Wir haben aber schwarze Raucher, wir haben weiße Raucher, wir haben Wendmuschelfelder, wir haben ganz viele unterschiedliche Ökosysteme dort unten. Und da landet unser Plastik. Das Plastik bleibt dort über Jahrtausende liegen, weil es ist dort unten kalt. Es konserviert sich dort letztlich und es bleibt über Jahrtausende lang eine furchtbare Falle für die Tiere dort unten. Es zerfällt natürlich auch zu Mikroplastik und Mikroplastik, aufgenommen von kleinen Organismen, landet in der Nahrungskette.
Und was kann das bewirken?
Das ist übrigens ein Thema, was nicht nur die Tiefsee betrifft, sondern was generell auch unseren Fischkonsum wiederum betrifft. Denn wir essen mittlerweile Plastik, wenn wir Fisch essen.
Unglaublich,
In
ja.
jedem Fisch ist mittlerweile Mikroplastik vorhanden. Und es ist mittlerweile so klein, dass es auch hier wieder unsere Magenschleimhaut durchbricht. Das wissen wir von Vögeln, das wissen wir mittlerweile auch von Menschen. Und wir wissen, wir haben Plastik im Blut, wir haben Plastik in unseren Organen, wir haben Plastik in unserem Gehirn. Und es gibt Studien, die an Seevögeln durchgeführt worden sind, wo entzündliche Vorgänge durch dieses Plastik nachgewiesen worden sind. Plastik, Mikroplastik, da docken sehr oft auch giftige Stoffe an. DDT, HCH, und PCB zum Beispiel. Und diese Stoffe geraten mit dem Plastik in unseren Körper. Die Studien zu den Auswirkungen in unserem Körper, die sind noch in den Kinderschuhen. Aber ich glaube, es versteht sich von selbst, dass ich Plastik nicht in meinem Körper haben möchte und Stoffe wie DDT, HCH und PCB auch nicht. Da ist, glaube ich, jedem auch nur halbwegs klar denkenden Konsumenten sehr, sehr schnell klar, dass das nichts in unserem Körper zu suchen hat. Ich sage genau aus diesen ganz vielen Appellen: Tierschutz, Gesundheit, Artenschutz, Finger weg von Fisch.
Okay, super. Friederike, es gibt bei euch in eurem Verein noch das Thema Schulboxen für Schulen. Kannst du etwas dazu sagen?
Wir sind sehr viel an Schulen mit unseren Referenten, die alle durch die Bank das ehrenamtlich machen, genauso wie ich auch. Aber wir können natürlich nicht an jeder Schule sein. Und dafür haben wir eine Schulbox entwickelt, die 4 Spiele enthält und die man sich auf unserer Webseite ansehen kann als Pädagoge. 4 Spiele zum Thema Meeresschutz. Da ist das erste Spiel das Thema Ökosystemmeer. Das zweite Spiel kümmert sich um Fischerei. Das dritte Spiel ist ein Recycling-Spiel, richtig Recycling betreiben. Und das vierte Spiel ist Engelchen und Teufelchen. Was darf ich und was sollte ich bleiben lassen? Und dementsprechend, ja, sind da viele Überraschungen drin. Das ist eine sehr hochwertige Box. Und die Schulen können die bei uns anfordern gegen eine Schutzgebühr von 75 Euro. Denn wie gesagt, wir können leider Gottes nicht an jeder Schule sein. Wir geben uns schon Mühe. Wir schätzen, dass wir dieses Jahr bis zu 5.000 Kinder an Schulen in Deutschland in Anführungsstrichen bespaßen werden. Aber letztlich, ja, ist das Thema für Schulen, an die wir nicht gehen können. Und hinzu kommt noch, wenn die Schulen mit ihrer E-Mail-Adresse unseren Download-Bereich besuchen, können sie noch ganz viel Bonusmaterial, Filme etc. auch noch runterladen, um selbst den Unterricht zu gestalten.
Und vielleicht könntest du noch mal die drei wichtigsten Punkte zusammenfassen. Was können wir tun jetzt als Einzelmenschen?
Also, den ersten Punkt habe ich gerade eben schon genannt. Finger weg von Fisch. Aus Artenschutzgründen, aus Tierschutzgründen und vor allen Dingen aus Gesundheitsgründen. Der zweite Punkt ist, wir müssen unseren Plastikkonsum reduzieren. Und das können wir ganz simpel, indem wir im Supermarkt Entscheidungen treffen. Das kann jeder Einzelne tun. Ich muss die Tomate nicht verpackt im Sechserpack kaufen, wenn daneben unverpackte Tomaten liegen. Das gilt für jegliches Gemüse. Ich muss nicht den Joghurtbecher, Plastikbecher kaufen, wenn daneben der Joghurt im Glas steht. Das gleiche gilt für Milch und für ganz viele andere Produkte. Ich kriege selbst Schlagsahne, kriege ich mittlerweile im Pfandglas. Ich kann schauen, ob ich einen Unverpacktladen in der Nähe habe, wo ich für gleiches kleines Geld, die Läden sind nicht teurer als ein normaler Supermarkt, für kleines gleiches Geld letztlich Verpackung komplett einsparen kann. Jedes einzelne Plastikteil, das nicht produziert wird, ist ein gutes Plastikteil. Ich gehe teilweise so weit, dass ich, wenn ich im Supermarkt mich über bestimmte Verpackungen ärgere und ich dieses Produkt nur in dieser Verpackung bekomme, zum Beispiel Brokkoli. Brokkoli ist immer eingepackt. Ich lasse denen die Verpackung da. Ich packe das Ding an der Kasse aus und lasse denen die Verpackung dort. Ganz simpel. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich kann generell über meinen Konsum nachdenken. Ich kann über Kleidung nachdenken. Muss es immer der neueste Fummel sein? Oder kann ich einfach mal anfangen, zum Beispiel Secondhand-Kleidung zu tragen oder meine Kleidung qualitativ so hochwertig zu kaufen, dass sie über Jahre hinweg auch zeitlos hält? Es
Absolut.
gibt ganz viele Aspekte. Ich kann mit dem Zug fahren. Naja, gut, bei der DB ist das manchmal ein bisschen schwierig. Auch Nerven. Aber ich kann das Fahrrad verwenden und nicht das Auto. Es gibt ganz viele Aspekte, die ich in meinen Alltag einbringen kann, um wirklich etwas zu verändern.
Wow. Ich bin ganz beeindruckt von deinem Engagement, total toll, und eurem Engagement, also euer ganzer Verein. Jetzt kommen wir noch einmal zum Schluss auf das Thema Kunst und Kultur. Mein Podcast ist ja ein Kunst- und Kultur-Podcast. Und ich habe dieses Thema ja auch deshalb aufgegriffen. Wir haben uns bei einer Ausstellung kennengelernt in Langenfeld, wo Ozeanbilder gezeigt wurden. Und jetzt ist das Thema ja auch als Ausstellung im Gasometer in Oberhausen. Was genau ist da und was machst du da?
Der Gasometer Oberhausen ist eine der größten Ausstellungshallen, vor allen Dingen die höchste Ausstellungshalle Deutschlands. Der Gasometer Oberhausen ist 1994 gebaut worden bzw. umgebaut worden als Ausstellungshalle und bis zu dem Zeitpunkt bzw. 1984 hat er tatsächlich seine Arbeit als Gasometer gemacht. Und seitdem gibt es dort legendäre Ausstellungen. Die Vorgängerausstellung zu der jetzigen Ausstellung war das zerbrechliche Paradies, was mit Sicherheit viele kennen werden. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die ich darauf anspreche, sagen, ja, da war ich, das war cool. Und jetzt seit März haben wir dort die Ausstellung Planet Ozean. Wir sind
Wow.
Partner bei der Ausstellung. Sie ist ähnlich aufgebaut wie die Vorgängerausstellung. Das heißt, es werden die schönen Seiten des Ozeans gezeigt. Es werden aber auch die Seiten gezeigt, die der Mensch da so fabriziert, also auch die nicht so schönen Seiten im Ozean. Es wird aber auch Hoffnung gemacht. Und das ist das, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, dass man in diese Ausstellung hineingeht, sich die schönen, die schlechten Seiten, aber dann auch wirklich das ansieht, wie man etwas verändern kann. Wir sind dort Partner, das heißt, wir haben dort Teile unserer Plastiksammlung ausgestellt, wir haben dort auch unsere Flossen ausgestellt, das heißt, wir haben 2018 vom Zoll Haiflossen, getrocknete Haiflossen zur Verfügung gestellt bekommen, um auf das Thema Finning und Haihandel auch aufmerksam zu machen. Man kann dort jederzeit hingehen, man sollte allerdings Karten online buchen. Man kann uns bei Führungen dort vor Ort treffen. Man sollte allerdings die Führungen vorher absprechen. Das heißt also, wenn man Führungen mit Ellas Motion beim Gasometer in Oberhausen machen möchte, das kann vollkommen unterschiedlich sein. Es können 2 Personen, 3 Personen, 4 Personen sein, bis 25 Personen. Das ist so die Maximalgröße für eine Führungsgruppe. Dann kann man uns dort buchen. Man sollte dann individuell über die Anmeldungsseite des Gasometer Oberhausens dann mit uns einen Termin absprechen.
Okay, und das ist auch für Familien geeignet, also für Kinder, die können da auch.
Genau, das ist für Kinder absolut geeignet. Und ja, also wir haben selbst Kita-Gruppen dort, wir haben also ganz unterschiedliche Gruppen dort. Es macht einfach einen Riesenspaß, dort die Menschen durch diese wunderbare Ausstellung zu führen, weil man eben auch mit Menschen in Verbindung kommt, die eigentlich mit Meeresschutz bisher so gar nichts am Hacken hatten und die dann doch mit sehr offenen Augen durch die Ausstellung gehen und mit einer veränderten Meinung die Ausstellung verlassen.
Ganz toll. Liebe Friederike, ich bin absolut beeindruckt von deinem Engagement. Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und ja, das war Friederike Krämer-Obrock von dem Verein Ellas Motion. Und ja, ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen konntet und dass ihr auch so begeistert seid und jetzt Haie auch vielleicht mit ganz anderen Augen seht. Vielen Dank, liebe Friederike.
Sehr gerne. Ich danke dir.